Jungs, Damen, Filmalarm!
Filmalarm!
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo, ich bin der Flo.
Hallo, ich bin der Gin.
Das ist korrekt. Und wie haben wir noch?
Hallo, ich bin Oliver, hallo.
Und?
Hallo, ich bin die Jasmin.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Genau, wir sind eure Crew im Studio. Lars schaltet sich später noch dazu und beziehungsweise hat uns Tonbandaufnahmen geschickt, was er so gesehen hat. Wir sprechen über die neuesten Kinostarts diese Woche. Schauen mal, ob da irgendwas Lohnenswertes dabei ist und wo ihr das sehen könnt. Und kriegen wieder erzählt, was auf der Berlinale so los war. Und um euch wieder einzustimmen und weil ich wieder in den Reglern stehe, gibt es natürlich wieder indische Musik. Diesmal das Intro-Theme von Marco, den wir vor kurzem besprochen haben. Ich wünsche viel Spaß.
Weißt du, was ich denke, Ed?
Was denn, Al? Was denkst du?
Ich denke, Zufälle sind niemals Zufälle.
Berlinale! Ja. Möchte, glaube ich, gerade nicht so. Nee. Na gut. Leider doch kein Berlinale-Intro, deswegen muss meins reichen. Aber ich begrüße
das
trotzdem.
Singen oder was?
Genau. Berlinale!
Ich kann das auch singen.
Nein, musst du nicht, Lars. Das ist okay. hallo, Lars. Du bist wieder zu Hause. Hallo. Sehe ich das richtig? Oder
nee,
noch in Berlin?
Das ist nicht meine Plattenwand im Hintergrund.
Na gut. Du bist noch in Berlin und warst auch fleißig
kennt man
auf dir.
Doch an den Platten, das ist doch nicht meine Cover hier.
Na gut. Du warst auf der Berlinale. Was gab's diese Woche denn noch alles?
Ich bin noch auf der Berlinale.
Bist noch?
Ich bin die ganze Zeit auf der Berlinale, noch bis morgen. Morgen geht die Berlinale zu Ende und dann habe ich mein Werk getan und darf nach Hause fahren.
Hast du auch einige kotzende Bären verteilt, wie der Kritiker Innenspiegel, der Deutsche?
Es gibt
auch wie für Venedig und sowas.
Ich kenne den Kritiker in den Spiegel nicht.
Das ist schade, aber die durften kotzende Bären verteilen, fand ich großartig. Gab es für dich auch solche Totalausfälle oder warst du nur begeistert?
Nö, ich habe ja immer eine gute Hand.
Na dann.
Also, die Grundvoraussetzung meiner Berlinale ist auf der einen Seite, ich bin in der sehr glücklichen Situation, zum einen nicht nur eine Sektion sehen zu müssen. Das heißt, ich muss nicht alle Filme sehen im Wettbewerb. Auch wenn ihr das wahrscheinlich gerne hättet, ihr Lieben, dass ich euch sage, wie jeder einzelne Wettbewerbsfilm war. Nee, mache ich nicht. Habe ich früher gemacht. Da hatte ich irgendwie diesen Anspruch, mir jeden Wettbewerbsfilm anzuschauen, weil ich mir dachte, die sind ja im Wettbewerb, das muss ja irgendwie was bedeuten. Habe ich aber seit einigen Jahren abgelegt, diese Meinung und diese Einstellung und fahre damit sehr gut, muss ich sagen. Denn ich stelle mir mein Programm aus allen Sektionen zusammen. Ich schaue halt wirklich das, was mich interessiert. Ich schaue natürlich schon auch Filme, die ich sehen muss, in Anführungszeichen, also die wichtig sind, die ich vielleicht auch eben noch für den nächsten Monat schreibe oder halt jetzt eben auch hier vorstellen kann, weil sie schon auch einen Filmstart haben in naher Zukunft. Das sicherlich auch, aber der Großteil der Filme, die ich sehe, sind eigentlich quer durch die Sektionen Filme, die mich inhaltlich interessieren, die mich in irgendeiner Form von ihrem Herkunftsland reizen. Also das asiatische Kino ist eines, was mir sehr liegt und dem ich sehr zugeneigt bin. Deswegen schaue ich da schon mal eher explizit drauf, auf jeden Fall. Und ansonsten sind es natürlich auch immer mal wieder Regisseure oder Regisseurinnen, die schon mal mit Filmen auf der Berlinale waren oder die man einfach kennt. Genauso wie auch Schauspieler und Schauspielerinnen, die mich da reizen und in einen Film reinziehen. Und so stelle ich mir ein Programm zusammen oder erstmal eine Filmliste eigentlich so von, weiß ich nicht, 30, 40 Filmen oder so, wenn es hochkommt. Und dann versuche ich die, sobald das Programm da ist, irgendwie unterzukriegen in diesen 10 Tagen, die ich hier auf der Berlinale bin. Und das ist die große Herausforderung. Das sorgt dafür, dass ich immer sehr viel jongliere halt irgendwie mit dem Programm, sehr viel ringe auch mit dem Programm, denn die Interessanten Filme laufen wirklich meistens in den ersten 5 Tagen und werden dann auch kaum noch wiederholt, sodass man dann am Ende sicherlich nicht alle Filme gesehen kriegt, die man eigentlich auf der Liste hatte, aber zumindest einen Großteil davon. Und hinzu kommen natürlich auch eben nochmal Entdeckungen. Also zwischendurch während des Festivals schälen sich dann ja auch immer noch so ein paar Highlights raus, die man von Freunden oder Kollegen oder Kolleginnen halt irgendwie empfohlen bekommt.
Gibt es einen, der dich überrascht hat dieses Jahr?
Und genau, die man dann halt eben noch mit einplant. Überrascht hat mich eine Menge. Auf jeden
Ja,
Fall.
dann nenne einen, der, wo du, mit dem du vorher nicht gerechnet hattest, der jetzt aber ja, für dich gut in Erinnerung geblieben ist.
Na, ich habe eigentlich mit der gesamten Sektion Perspectives nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Perspectives, ich sage es hier immer wieder und auch jedem, der es wissen will und auch allen anderen eigentlich, Perspectives ist das größte Geschenk der Berlinale, finde ich, ist definitiv das absolute Highlight in diesem Programm, in diesem Jahr. Perspectives gibt es seit letztem Jahr, hat also Trisha Tuttle mit eingeführt, die im letzten Jahr hier die Berlinale übernommen hat als Festivalchefin. Und Perspectives ist ein neuer Wettbewerb, in dem ausschließlich Regiedebüts zu sehen sind. Also es sind immer alles Erstlingswerke. Das ist die einzige Voraussetzung fast schon. Es sind aber 14 kuratierte Filme. Das heißt also, hier wird auch darauf Wert gelegt, Filme auszuwählen, die irgendwie etwas Besonderes haben. Also die jetzt nicht irgendwie ein mit Handkamera gedrehtes Erstlingswerk sind, das dann irgendwo im Forum läuft, sondern schon irgendwie was Besonderes sind. Und das kann ich wirklich über alle Filme sagen, die ich in diesem Wettbewerb gesehen habe. Das sind 6, die ich gesehen habe, die ich geschafft habe aus diesen 14 insgesamt. Und die haben mich allesamt wirklich auf ihre Art und Weise umgehauen. Das ist jetzt ein Film wie Hangar Rojo zum Beispiel, der aus Chile zu uns kommt, 1973 kurz vor dem Militärputsch dort spielt und einen Captain begleitet, der eine Luftwaffenakademie leitet. Und diese Luftakademie in Santiago, die wird dann eben zum Stützpunkt in diesem Krieg gegen die Bevölkerung eigentlich auch schon, weil das Militär halt eben an der Macht ist und alle, die da querschießen, werden halt eben gefoltert und verhaftet. Oder umgekehrt. Und er stellt sich dem halt eben quer und will da nicht mitmachen und ist halt eben ein Dissident in diesem Ganzen. Und das ist so spannend inszeniert gewesen, in Schwarz-Weiß gefilmt, großartig gespielt von dem Hauptdarsteller. Das zeugte halt wirklich von sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, gerade eben auf der inszenatorischen Ebene. Ein Film wie Filipinha, der kam jetzt vor Sundance tatsächlich zu uns, der lief dort schon in einer Nebensektion. Auch ein super Film, spielt in einem Golfresort für Reiche auf den Philippinen und begleitet ein 17-jähriges Mädchen, das da als T-Girl arbeitet und dann so über dieses Gelände stromert. Und das ist mit so einem großartigen Stilwillen inszeniert, das Ganze, dass es schon fast an die Filme von Wes Anderson erinnert. Ein Film wie 17 zum Beispiel, der mich völlig umgehauen hat, völlig aus den Socken irgendwie und auch mich immer noch begleitet eigentlich, weil er begleitet eine 17-Jährige, die auf eine Klassenfahrt geht und in diesem ganzen Proletentum, das die Jungs da an den Tag legen und die Mädels, die sich alle aufbrezeln und irgendwie den Jungs gefallen wollen, in dem spielt sie halt nicht mit und distanziert sich und grenzt sich ab und das hat halt ein Geheimnis, das hat halt einen Grund, warum sie das tut. Und dieses Geheimnis kommt halt eben zum Vorschein und ans Tageslicht, als es dann irgendwie auch nicht mehr möglich ist. Und diese Intensität, mit der der Film das erzählt, gerade eben auch im letzten Drittel in einer sehr langen Sequenz, wie der Film die ganze Zeit bei seiner Hauptdarstellerin ist, in 4 zu 3 gedreht, wirklich immer ganz nah dran, große Gesichter auf der Leinwand, das ist teilweise unerträglich schmerzhaft und intensiv. Aber auf der anderen Seite auch einfach absolut ja, überwältigend, muss ich ganz klar sagen. Die beiden Hauptdarstellerinnen, alle beide zum ersten Mal vor der Kamera. Die Regisseurin hat hier ihren ersten Film inszeniert auf Basis einer wahren Begebenheit. Der Film kommt aus Slowenien, also aus Nordmazedonien, um genau zu sein eigentlich. Und das sind Entdeckungen hier auf der Berlinale, ganz klar.
Top. Und du meintest, du wolltest auch nochmal, du warst ja bei der Pressekonferenz vom Anfang dabei.
Hast du seitdem einen politischen Film gesehen?
Ja, genau. Wie viele politische oder unpolitische Filme hast du gesehen, nachdem ja mehrfach irgendwie von der Berlinale gesagt wurde, wir sind hier nicht so politisch und bitte stört uns nicht mit irgendwelchen Fragen zu Menschenrechten oder irgendwie Genoziden?
Ja, also, ich habe hier politische Filme gesehen und die Berlinale ist ein politisches Festival und das schon immer. Das
Überraschung.
Steht nicht in Frage. Das steht nicht in Frage. Das ist schon immer so gewesen und das wird sich auch nicht ändern. Und dafür ist die Berlinale bekannt. Und da muss man dann auch nicht hingehen auf einer Pressekonferenz und irgendwelche Standpunkte abfragen bei Filmemachern und Filmemacherinnen, die nicht repräsentativ sind für die Leitung der Berlinale. Das Ganze war angeschoben von Thilo Jung. Thilo Jung ist ein Troll. Das ist einer, der gerne hingeht und lass mich gerade ausreden. Ja. Du hast letzte Woche deine Meinung ne, mitgeteilt und ich sag dir jetzt meine. Thilo Jung ist ein Troll. Thilo Jung ist ein YouTuber, der unterhaltsames Format hat, in dem er auch gerne mal irgendwie auf Bundespressekonferenzen geht und dort halt manchmal die richtigen Fragen stellt, manchmal auch einfach nur Fragen stellt, um zu provozieren. Thilo Jung ist einer, der generell einfach gerne provoziert. Und das ist auch seine Rolle gewesen, die er halt eben hier eingenommen hat auf der Berlinale. Normalerweise ist es üblich eigentlich, dass man auf der Berlinale sich hinstellt, sagt, wer man ist, von welchem Medium man kommt und dann stellt man seine Frage. Thilo Jung blieb sitzen, hat sich nicht vorgestellt und hat einfach rausgeplautzt, wie sich denn Wim Wenders und die Berlinale Jury zum Krieg in Israel, im Gazastreifen halt eben positionieren und warum sie sich nicht mit Palästina solidarisieren und wie sie denn dazu stehen. Ah, ja, weißt du, so richtig hingeplautzt quasi. Und die Jury hat sich nicht zu helfen gewusst, außer halt eben zu sagen, dass das nicht ihre Aufgabe ist und dass es nicht die Aufgabe ist, der Filmemacherinnen und Filmemacher sich dazu zu positionieren. Wim Wenders hat eben diesen markanten Satz gesagt, dass Filmemacher keine politischen Filme drehen sollten. Oder ich möchte es jetzt auch nicht irgendwie jetzt falsch darlegen, so ich könnte es jetzt 1:1 zitieren. Ihr könnt es euch aber auch wirklich noch selber anschauen. Auf berlinale.de gibt es im Archiv die komplette Pressekonferenz, also auf der Video-on-Demand-Seite die komplette Pressekonferenz nachzuschauen.
Lohnt sich tatsächlich.
Dieses Zitat, diese Aussage ist in Auszügen, also singulär quasi aus dem Kontext herausgerissen, immer wiederholt worden und diskutiert worden, in diversen Medien rauf und runter gespielt worden. Ich habe auch noch mal ein Interview gehört, wo Thilo Jung auch mit anderen Filmemachern gesprochen hat und genau die gleiche Frage natürlich hingeplautzt hat und die eine ähnliche ausweichende Antwort gegeben haben, weil sie einfach nicht in der Situation sind oder nicht sich selbst nicht in der Situation sind, da eine Stellung zu übernehmen, was jedem überlassen ist, selbst überlassen ist, das zu tun oder auch eben nicht zu tun. Ich habe dann im Anschluss jetzt auch gerade die Pressekonferenz mit Channing Tatum gesehen, das wo Channing Tatum gefragt wurde, allen Ernstes halt irgendwie, ob er denn auch dabei wäre, sich jetzt irgendwie mit zu solidarisieren und zu unterstützen, diesen offenen Brief, den verschiedene Filmemacher und Filmemacherinnen geschrieben haben, an die Berlinale, dass man sich halt eben hier positionieren soll und die Palästinenser unterstützen soll. Und Channing Tatum da überhaupt nicht wusste, was er damit anfangen sollte. Und da kam dann sehr, sehr sympathisches Oh nein aus dem Publikum, dem ich mich an dieser Stelle auch nur ganz herzlich anschließe. Also dieses ständige Herumreiten halt eben, dieses Ringen um eine Position und eine Positionierung ist für mich nicht mehr gewesen als ein Trollmove, um
aber
wieder irgendwie das Thema auf die Agenda zu bringen.
Ich weiß nicht, ich finde das schwierig, weil andererseits schafft es die Berlinale ja auch, sich zu positionieren bei anderen Konflikten und deswegen finde ich schon auch die richtige Frage, die gestellt wurde und finde auch, dass es halt nicht schwierig ist, sich einfach simpel zu solidarisieren, weil die Berlinale schafft es ja auch, Statements zu setzen für die Ukraine, für den Iran und sowas, warum dann nicht auch da? Und deswegen sehe ich da nicht so viel Troll in Thilo Jungs Aussage. Ich meine, natürlich kann man über diese Art und Weise, wie er die Frage gestellt hat, irgendwie diskutieren.
Ich habe auch das Gefühl, dieses sich vorstellen, keine Ahnung, ich bin jetzt da nicht so tief drin natürlich und war noch nicht bei solchen Pressekonferenzen wie du zum Beispiel, aber ich finde halt, die Frage per se ist halt an der Stelle nicht unbedingt verkehrt, wenn eben sich das Festival damit
brüstet. Doch, sie ist an der Stelle ist sie verkehrt, leider.
Aber
an dieser Stelle ist sie verkehrt. Wenn man sie stellen will, dann sollte man die Frage der Berlinale stellen, also der Berlinale Leitung stellen.
Aber die Jury kann sich ja trotzdem solidarisieren.
Und nicht den Filmemachern und den Firmen. Ja, natürlich können sie das, aber sie haben es nicht getan und sie wollen es nicht.
Ja,
Jasmin.
Ja, genau. Ich glaube, als Akt des Aktivismus war es erfolgreich dahingehend, dass jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen wird und Leute sich tatsächlich positionieren. Das hatte Erfolg. Ich fand es entlarvend, wie unsouverän Wim Wenders damit umgegangen ist. Über ihn als Menschen, nicht über die Berlinale als Institution.
Sicher.
Das,
der ist jetzt 80 oder wie? Anfang 80 oder wie war es nochmal? Genau, richtig, ja. Kann man durchaus mal unsouverän sein in so einer Pressekonferenz, die eigentlich um die Filme geht.
Ja, ich sage mal, er hat sich auf eine Weise normativ ausgedrückt über Filme, die seinem eigenen Werk und ich glaube auch dem Gesamtanspruch Film nicht entspricht.
Aber ich glaube, also so wie ich das wahrgenommen habe und ich habe es, wie gesagt, angeschaut, die Pressekonferenz, seine Meinung und für seine Meinung.
Die darf er haben. Genau, und da, genau, aber man darf sozusagen, man darf auch über ihn anders denken, nachdem er diese Meinung gehört hat. Oder über sein jetziges Meinungsbild, weil, wie gesagt, er hat auch sich schon mal anders geäußert.
Ja. Damit keinen Gefallen getan, das stimmt allerdings, ja, genau. Aber können wir das Thema damit auch und zu den Filmen und
was,
so?
Was gewinnt? Was gewinnt den Bär?
Oh ja.
Also darum geht es hier eigentlich. Ja, es geht hier eigentlich um Filme und es geht darum, Filme zu gucken und Filme zu präsentieren und über Filme zu reden. Und das tue ich eigentlich auch am liebsten. Und Bärenprognosen abzugeben ist immer schwer, weil ihr merkt schon, die Jury ist ja total unberechenbar, ja? Unter der Leitung von Wim Wenders. Und deswegen wage ich mich da auch nicht wirklich richtig zu hinzureißen, da Prognosen abzugeben. Aber ich muss halt wirklich sagen, definitiv damit zu rechnen ist, dass Sandra Hüller den Darstellerpreis kriegt, den Darstellerinnenpreis kriegt, den Silbernen Bären für Rose, weil sie wirklich großartig ist, in der Hauptrolle wieder großartig ist. Eine neue Herausforderung halt wirklich auch für sie hier. In einer Rosenrolle vor der Kamera zu stehen. Also tatsächlich ist es hier eben eine Frau, die in die Hose geht, also im 17. Jahrhundert im 30-jährigen Krieg gekämpft hat als Soldatin. Also der Regisseur Markus Schleinzer hat das eben so auch ausgedrückt. Ne? Also sie geht in die Hose, das heißt, die Frauen, und sie ist nur einer von vielen, die er recherchiert hat, die er eben zusammengetragen hat und verdichtet hat in dieser einen Figur, Aufzeichnungen, die er halt eben studiert hat. Wie nimmt die Rolle eines Mannes an, um zum einen zu kämpfen als Soldatin tatsächlich eben im Krieg. Sie nimmt die Rolle an als Mann, um dann eben, als sie nicht mehr kämpfen kann und raus will aus dem Ganzen, dieses Landgut zu übernehmen in einem kleinen Ort. Und sie macht das vor allen Dingen, und viele Frauen haben das eben auch, wie er erzählt hat, gemacht, eben in dieser Zeit, um ja überhaupt die Rechte zu haben, um einfach Arbeit zu finden, um einfach angesehen zu werden und nicht verheiratet zu werden und nicht vergewaltigt zu werden und nicht halt irgendwie wie der letzte Dreck behandelt zu werden. Und das ist eine wirklich herausfordernde Rolle gewesen für Sandra Hüller. Wieder eine ganz andere, und die ist wirklich so stark. Also wie sie das verkörpert, ist sehr, sehr beeindruckend. Der Film hat mich auch sehr, sehr beeindruckt und auch generell hier eigentlich die Presse sehr begeistert. Also Rose kommt am 30. April bei uns in die Kinos. Sicherlich einer der zumindest Darsteller oder auch vielleicht für Regie und Drehbuch hier in Frage kommen bei den Bären. Gelbe Briefe, finde ich, ist ein Film, da habe ich ja schon von berichtet, der wie gemacht ist für die Berlinale. Er ist auf der einen Seite politisch, er ist auf der anderen Seite privat.
Der kommt ja nächste Woche oder übernächste Woche schon ins Kino, ne?
Der kommt im März ins Kino, da reden wir dann auf jeden Fall auch ausführlich drüber. Der neue Film von Ilka Çatak, der war mit Das Lehrerzimmer damals im Berlinale Special, hat ja damals dann auch die Oscar-Nominierung erhalten. und ist jetzt mit seinem Film halt eben im Wettbewerb. Gelbe Briefe spielt komplett in der Türkei, aber gedreht in Deutschland, und das ist tatsächlich hier eben auch offensiv gezeigt. Also ganz am Anfang steht ganz in großen Lettern halt Berlin als Antalya, und wenn sie dann nachher nach Hamburg gehen, dann ist es halt eben Hamburg als Istanbul, und ja, erzählt von einem Ehepaar, das die ein Arbeitsverbot bekommen und dagegen vorgehen. Und in dem Ganzen entwickelt sich halt eben auch ein Ehedrama, wo Dinge auf den Tisch kommen, die halt eben lange unausgesprochen blieben. Und diese Mischung aus dem Privaten und dem Politischen, das ist etwas, was hier für die Berlinale auf jeden Fall ja prädestiniert ist und auch hier hervorragend funktioniert, dank eines großartigen Ensembles und einer hervorragenden Inszenierung. Also Gelbe Briefe ist für mich eigentlich der große Favorit dieser Berlinale. Wenn wir vom Politischen weggehen, dann wäre auf jeden Fall einer der heißen Kandidaten hier auch der neue Film von Lance Hammer. Der war mit Ballast 2008 schon mal im Wettbewerb hier bei der Berlinale, hat jetzt lange Zeit keinen Film inszeniert. Queen at Sea ist sein neuer Film, und hier sehen wir Juliette Binoche in der Hauptrolle. Und sie wird quasi ja zur Hilfe gerufen, mehr oder weniger. Also sie erwischt ihre Mutter mit ihrem derzeitigen Partner beim Beischlaf. Das wäre wahrscheinlich kein Problem, wenn da nicht die Diagnose einer Alzheimer-Erkrankung bei der Mutter wäre und ein ganz klares Verbot für den Partner, ja, mit ihr halt eben Sex zu haben, weil sie nicht mehr zurechnungsfähig ist, weil sie halt eben das nicht mehr freiwillig entscheiden kann. Er setzt sich darüber hinweg, und sie muss halt jetzt eben als die Tochter sehen, wie sie das alles handelt. Und das ist sehr intensiv inszeniert und sehr stark gespielt und war für mich auf jeden Fall hier von den Charakterdramen auch eines der absoluten Highlights.
Klingt wie ein Thema, Queen das so noch nicht behandelt wurde.
Ja, genau, der auch wirklich was Neues erzählt, also muss ich wirklich sagen. Und wenn ich ne, jetzt hier mal einen wie war es nochmal, wie nannten die Bären sich nochmal?
Also die Kotzenden,
die Kotzenden. Wenn ich einen kotzenden Bären verleihen darf, dann darf ich den, glaube ich, hier an einen Film verleihen, der Jasmin wahrscheinlich fantastisch gefallen
ist. Das ist gut möglich.
Jetzt bin ich gespannt, ja. Heraus.
Rosebush, hast du schon von Rosebush Pruning gehört?
Ich habe davon gehört, Jasmin? Dass der kommt, aber ich würde dir jetzt keine inhaltliche Zusammenfassung geben können.
Karim Aynous mag ich total gerne, hatte ich auch schon mal im Interview. Der hat die Schwestern Gusmao gemacht, der hat Motel Destino gemacht zuletzt. Ja, ja. Ne? Ein brasilianischer Filmregisseur, der in Berlin lebt seit vielen Jahren. Und der hat jetzt hier englischsprachig inszeniert mit Colm Turner, mit Riley Keough, mit Jamie Bell in den Hauptrollen. Und die spielen drei Kinder, Erwachsene, die in einem total reichen Haushalt leben. Die Mutter ist gestorben, der Vater lebt noch dort, ist blind. Und die alles, was sie halt eigentlich wissen und wovon sie irgendwie Ahnung haben, sind halt Dinge wie Balenciaga und also Marken und halt alles irgendwie in die Richtung orientiert. Also total leer, total inhaltsleer. Völlig daneben, ja. Kann man wirklich so sagen. Ja, dick inszeniert. Man guckt dem durchaus gerne zu, ja, aber mit einer dermaßen Distanz und weiß nicht, was man da wirklich rausnehmen soll.
Ich bin da auch
gespannt. Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst.
Ja, vielleicht gefällt er mir. Ich hatte jetzt schon Angst, dass du die Blutgräfin verreist. Das ist, worauf ich mich freue.
Nein, oh, die Blutgräfin habe ich tatsächlich bewusst nicht gesehen.
Gut, da auch das fair, aber... Wir merken schon, es gibt eigentlich zu viele Filme, als dass wir sie hier alle würdigen können. Gibt es irgendwas, wo die Zuhörenden deine Berlinale Coverage finden?
Meine Berlinale Coverage natürlich auf unseren sozialen Medien. Also schaut mal vorbei bei Insta und auch bei Facebook. Da haben wir so ein bisschen zumindest hier aus den letzten Tagen ein paar Eindrücke wiedergegeben. Ich habe gestern schon 20 Minuten bei Aktuell reden dürfen. Das findet ihr in der Radio Blau Mediathek und bei Freie Radios net. Und ich kann euch sehr, sehr empfehlen, schaut mal vorbei bei Indie-Kino, der liebmagandikino.de. Das gibt es auch gratis hier überall ausliegend, in Berlin zumindest und teilweise auch bundesweit. Da gibt es immer viele Filmkritiken drin und da gibt es auch aktuell einen Berlinale-Blog. Und auf diesem Berlinale-Blog schreiben viele gute Autoren und Autorinnen über ihre Lieblingsfilme, über Filme auf der Berlinale, gute wie schlechte. Und da könnt ihr euch schon mal einen sehr guten Eindruck eigentlich verschaffen von dem, was hier hot war und was not.
Genau. Und ansonsten, letzte Woche hat Lars auch schon ungefähr 20 Minuten erzählt, was so los war. Und da könnt ihr auch nochmal reinhören.
Willst du sagen, dass es reicht? Ist schon in Ordnung, ja.
Ja.
Es kommen halt noch Filme hier in Leipzig ins Kino.
Ja, wir haben auch noch Filmstart. Ne? Aber wir danken dir, Lars.
Wir reden ja auch gleich weiter über einen Film, der hier auch lief.
Bestimmt, ich hab's gerade
schon. Moment.
Jawohl, genau. Dann gebe ich einmal ganz kurz den, dann springen wir jetzt über zu den
Filmstarts der Woche.
Tada, da sind wir.
Nahtlos, ja.
Genau. Das geht hier nahtlos über, jetzt auch mit Musik drunter tatsächlich. Und dann überlasse ich euch das Feld den drei Leuten, die hier den Film gesehen haben, The Moment. Richtig? Nee, halt zwei. Entschuldige.
Genau.
Ich hatte Jasmin mit eingeschlossen,
arbeiten.
Du musstest arbeiten, das war sehr schade. Ich auch nämlich.
Genau, nur Jin und ich, wir sind, glaube ich, ziemlich unterschiedlicher Meinung. Deswegen halte ich mich mal zurück. Ich habe schon genug geredet. Jin, erzähl.
Na gut, ja. Ich glaube, also du mochtest den, glaube ich, so mittel. Ich mochte den richtig
gar
doll.
Nicht.
Gar nicht sogar. Drei Sterne sind
also
bei dir gar
aus
nicht.
Aus vielen Gründen. Ja, sagen wir Mittel. Das ist schon in Ordnung.
Mittel,
ja.
Okay, na gut.
Der Film ist auch so, der ist halt auch Mittel, ne? Also der ist halt so bis zur Mitte, fand ich den
warte,
gut,
ich
aber dann...
Keine Sorge, Jin, ich drehe ihn leise, ist das okay?
Nein, das ist okay, ich verstehe schon, also das ist schon auch... Ist schon auch sehr Special Interest. Also ich kann ja mal sagen, was das überhaupt ist. Die Zuhörenden denken sich, was ist denn The Moment? Falls ihr mitbekommen habt, im Jahre... War das eigentlich letztes Jahr, Brad Summer? Oder war das 2024?
Brad Summer war 2024, ja, letztes Jahr war die Extension von Brad Summer.
Ja, genau. Also 2024 gab es den sogenannten Brad Summer. Charlie XCX hat nämlich ein Album rausgebracht namens Brad. Und demzufolge gab es dann den Brad Summer. Ich bin nicht komplett in der Lore, aber Jasmin.
Er hat ein Album rausgebracht, das war ein Hyperpop-Album, was sich... mit ihrem Leben beschäftigt auf eine Art, nämlich traurig auf Partys gehen, Kokain nehmen und sich schlecht dabei fühlen. Und das hat den Zeitgeist sehr, sehr gut aufgegriffen und hat dazu geführt, dass eben über mehrere Remixes und nochmal eine zweite Version des Albums und Touren und Live-DJ-Sets der Hype über diese Musikrichtung und dieses Album sich tatsächlich über den Sommer gezogen hat und sich auch musikalisch dann im Filmjahr 2024 wiederfand, sei es bei Kinds of Kindness, wo Cobra auftaucht, die nach eigenen Aussagen Gay-Workout-Music macht, oder beim Challenger-Soundtrack. Also dieser Klang hat das Jahr geprägt und dieses Album war eben zentral und auch symbolisch für eben den Musiktrend Hyperpop.
Genau, sehr gut. Danke für die Zusammenfassung. Das war sehr gut. Und das ist jetzt quasi so ein Film, der so ein bisschen inszeniert ist wie eine Dokumentation darüber. Also Charlie XCX spielt sich auch selber da drin. Die Leute drumherum sind die meisten davon einfach Schauspielende, also nicht die Leute, die sich selber spielen dann. Charlie spielt sich aber selber und es ist auch gefilmt auf eine Art, die so ein bisschen dokumäßig, so ein bisschen chaotisch auch, also nicht ganz so Doku, sondern eher vielleicht auch ein bisschen in diesem so Safety-Style, das ist so ein bisschen chaotisch und hier passiert was und hier reden drei Leute und es ist alles so ein bisschen viel auch. Ich fand das aber sehr gut, mir hat das sehr Spaß gemacht, das hat mein Gehirn stimuliert und es war irgendwie, also ich musste sehr lachen die ganze Zeit, das ist das Hauptding. Und es ist quasi, es rappt so ein bisschen dieses ganze Brad Summer-Ding ab und nimmt das so ein bisschen auch aufs Korn, was ich irgendwie ganz lustig fand, einfach, dass das quasi die Künstlerin selber macht dann in diesem Film, ist irgendwie, also es gab sehr viele so Meta-Ebenen und dumme Jokes, die das so ein bisschen verhunepiepeln und sowas, aber das jetzt so zusammenzufassen ist auch ein bisschen schwer, weil es schon irgendwie ein eigenes, so komisches Ding ist, was so aus dem Kopf von Charlie XCX entsprungen ist jetzt irgendwie. Also mir hat das sehr Spaß gemacht, also es war eine sehr unterhaltsame Zeit, es war sehr, also Alexander Skarsgård macht da auch mit, der hat eine fantastische Rolle, also der ist irgendwie immer super. Charlie XCX spielt, dafür, dass sie halt eine Musikerin ist und keine Schauspielerin, spielt sie sich echt einen weg und ist, hat wirklich so perfektes Comedic Timing. Also ich musste allein wegen ihrer Mimik oder wegen, was sie so dahin gelallt hat, schon teilweise lachen. Also es war, ich fand es eine gute Zeit. Aber Lars hat es nicht ganz so gefallen. Sag mal, warum?
Oh. Ja, ich wusste nicht, was ich nehmen soll aus dem Film. Also ich fand das schon natürlich interessant, dass sie eben in so einer Position ist. Wie schließt man jetzt in irgendeiner Form an diesen Hype wirklich an? Ich meine, Charlie hat schon vorher Alben gemacht, die keinen oder wenige groß interessiert haben. Dann ist das Mich Ding halt so völlig explodiert. Ja, ich weiß. Wenige, sage ich ja. Dann ist das Ding halt so völlig explodiert. Und dann geht halt eben die Frage los, nicht nur vom Management, sondern die Frage, die sich eben auch selber stellt, wie geht das jetzt weiter? Was kommt danach? In meiner Perspektive hat sie eigentlich genau das Richtige, zumindest künstlerisch gemacht, nämlich einen Soundtrack, den zu Wuthering Heights, dass sie halt eben jetzt hier nicht in der Situation war, jetzt wirklich ein richtiges, vollwertiges neues Album zu machen danach. Aber klar, dieser ganze Hype und dieser ganze Rummel, der dann halt eben um ihre Person entsteht und die Tatsache, wie verlängert man jetzt eben diesen Brad Summer into Infinity, ja, dieses ganze, ja, wie sie halt eben einfach gefragt ist von allen, sich zu positionieren und was zu machen, das ist schon ziemlich pointiert ja auf jeden Fall wiedergegeben und hat sicherlich einfach viel Wahres. Das ist ja eine Mockumentary, also eine, die eigentlich die Wahrheit und die Realität halt irgendwo auf 12 dreht und übertreibt. Und in den Momenten finde ich ihn auch gut. Ich fand ihn auch gut, wie du schon gesagt hast, Alexander Skarsgård ist einfach groß als Videoregisseur hier, der dreht halt völlig durch und auf und ja, ohne Rücksicht auf seine eigene, also ich meine, er ist halt einfach auch so, er ist halt einfach wirklich einer, der sehr selbstironisch halt immer agiert und das macht er hier auch wirklich super. Ich fand halt nur irgendwie schwierig die Positionierung von Charlie XCX, die sich ja nun mal selber spielt, obwohl sie halt natürlich irgendwie nur eine Form ihrer selbst ist, zu dem ganzen Rummel und wie dann halt irgendwie aus dem Film rausgegangen ist. Ich fand das Ende, ich fand irgendwie, wie sich das entwickelt, die ganze Geschichte, fand ich halt einfach höchst unbefriedigend und ich weiß nicht, was ich da rausnehmen soll so richtig. Hat mich ratlos hinterlassen.
Na okay, ja, das ist fair. Es ist auch, ich weiß nicht, also es ist schon nichts, wo ich jetzt fighten würde, dass man den gut finden muss oder so. Also mir hat der einfach gefallen und
ob das Konzept aufgeht, das ist halt einfach die Frage. Ne? Geht der Film wirklich auf? Und für mich eigentlich nicht.
Okay. Also für mich ging der auf. Mich hat der auch ein bisschen schon am Anfang so erinnert an I'm Still Here mit Joaquin Phoenix, weiß nicht, ob ihr den kennt, wo er so, was ja auch so ein so Übergang so fließt in eine Doku, man ist sich nicht ganz, ist es jetzt eine Doku, ist es so, ist es Fiktion und sowas und das, ich glaube, der wird sogar erwähnt in dem Film, da war ich dann auch so, sie haben so oder so halb referenced und irgendwie war das zu stellen auch so, dass ich dann so war, so, spielt sie jetzt wirklich eine komplett fiktive Version von sich selbst, spielt sie jetzt was davon ist jetzt, wie sie sich selber wirklich gefühlt hat zu der Zeit und wie nicht. Und am Anfang steht auch, einige Namen wurden geändert, die Ereignisse, weißt du, also es wirkt schon so angeteasert, als wäre das so, wie es passiert ist, was natürlich nicht der Fall ist, aber was so, es sind, glaube ich, immer wieder, es ist immer sehr nah dran an der Wahrheit, dann wieder sehr weit weg, dann wieder sehr nah. Also ich mochte irgendwie dieses Spiel mit dem, was ist hier gerade, wie was Charlie gerade wirklich verarbeitet aus dem Richtigen und was ist eher so komplett Fiktion und ja, also wie man das Ende findet, ist dann auch nochmal was anderes. Das ist schon sehr special, aber zu viel will ich jetzt ja auch nicht verraten. Also ich denke, alle Charlie XCX-Fans kommen auf ihre Kosten wahrscheinlich, weil man viel davon sieht.
Ja, und der Rest, das ist aber auch wieder die Frage, weil sie sich ja selber nicht wirklich positiv darstellt in diesem Film. Also das muss ich mal wirklich sagen. Nee, also ich habe definitiv keine Sympathien großartig für sie gewonnen.
Ja gut, aber ich glaube, man kann auch...
Vorher war ich so ein bisschen indifferent und jetzt finde ich sie nicht unbedingt so wahnsinnig sympathisch. Und ich muss wirklich mal gerade
okay, noch aber ganz es ist kurz eine, sagen... Okay, aber es ist ein Schauspiel. Das ist nicht die Realität,
ja,
Lars.
Genau. Aber das ist ja dann eine Frage, die halt eben, die, ob das dann wirklich die Fans bedient.
Naja, ich glaube, dass die Fans nicht komplett hirnlose Trottel sind, die nicht checken, dass das gerade ein Film ist und denken, hä, die ist ja voll blöd.
Ja, und wir
wissen, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster.
Genau, wir wissen ja auch, dass Brad als Attitüde und als Album und mit den Texten auch überhöht und affektiert war schon.
Ja, genau.
Dass sie halt auch ein Innenleben hat, das über Partys und sich unsicher fühlt, wenn man Taylor Swift begegnet, hinausgeht, war ihm eigentlich schon klar. Und die ist ja auch zum Beispiel sehr, was Filme angeht, reflektiert und beschäftigt sich viel mit diesem ganzen Soundtrack. Ding, also mit Buddies und Beiträgen zu Barbie und Bottoms hat sie ja auch schon da wirklich sich mit Filmen beschäftigt.
Ja.
Also besser als Hurry Up Tomorrow, ne?
Oh, das auf jeden Fall. 100 Pro. The bar is on the floor.
Es ist gar nicht mal so weit davon entfernt, weil Hurry Up Tomorrow spielt ja genau mit dem gleichen Gedanken. Wir haben hier den Star im Mittelpunkt, der sich selbst spielt, aber auch nicht. Und eben seine Position in diesem ganzen Rummel halt irgendwie zeigt. Aber das macht The Moment auf jeden Fall pointierter.
Ja. Wunderbar.
Probiert's aus, wenn ihr wollt. Also ich hatte viel Spaß. Ich fand es sehr lustig zumindest, das kann ich sagen.
Jo. The Moment. Danke euch. Und hier. Und dann, bevor wir den Lars in den Berlinale Alltag entlassen, einen hast du noch, ne? Hau raus.
Endlich wieder zurück ins Kino, Mensch. ich bin ein bisschen enttäuscht eigentlich von euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich hätte mir wirklich gewünscht, dass noch irgendjemand Dust Bunny guckt. Ich dachte, der würde euch durchaus mehr interessieren, aber ich weiß ja, wie das immer zeitlich einfach ist. Ne?
Diese Woche waren Valentinstag und Karneval. Ich arbeite in der Datingbranche. Sei froh, dass ich einen Film gesehen habe.
Ich hatte jetzt auch eher an Flo oder an Robert gedacht.
Muss noch umziehen
Robert
und sowas.
Ist ja leider Gottes diese Woche auch. Ja. Robert ist ja leider auch diese Woche raus, sodass er den vielleicht dann auch nochmal nachholt. Denn Dust Bunny ist echt ein Film für euch, würde ich mal sagen. Das ist das Regiedebüt von Brian Fuller. Wobei das ein bisschen zu viel gesagt ist, eigentlich Regiedebüt, weil es ist eigentlich sein Spielfilmdebüt, denn er ist Schöpfer von Serien wie Pushing Daisies, American Gods oder Star Trek Discovery und damit dann doch schon irgendwie ziemlich etabliert und bekannt. Mit Dust Bunny hat er hier seinen ersten Film inszeniert und der erzählt halt so ein bisschen, also hat man erstmal das Gefühl, ein Schauermärchen für die ganze Familie, denn wir lernen am Anfang die 8-jährige Aurora kennen und die lebt mit ihren Eltern in einem Haus, das sieht so mit seinen kräftigen Farben und den verspielten Ornamenten so ein bisschen aus, als wäre es direkt aus einem Jeunet- und Caro-Streifen entstammt. Dieser Einstieg ist also sehr märchenhaft, denn das Mädchen berichtet davon, dass es ein Monster unterm Bett hat und halt eben Angst hat, dass dieses Monster dann nachts halt kommt und sie auffrisst. Das tun die Eltern dann natürlich, wie das so üblich ist, zunächst als kindliche Fantasie ab. Doch die Hasengestalt, die sich aus den Staubflusen in diesem Zimmer dann zusammensetzt, ist ganz schön real und hat spitze Zähne. Das müssen dann auch Auroras Eltern relativ schnell erfahren. Und so wird aus dem Mädchen dann ein Waisenmädchen. Sie ist auf sich alleine gestellt, aber Gott sei Dank gibt es da den schweigsamen Nachbarn, namenlosen Nachbarn auch an dieser Stelle, den sie eines Nachts dabei beobachtet, wie er durch eine dunkle Gasse wandelt und gegen Drachen und fiese Schergen kämpft. Also ein Auftragskiller, den sie dann kurzerhand anheuert, um das Monster zu erledigen. Dieser Auftragskiller ist allerdings Teil einer ganz großen Gesellschaft, die im Verborgenen arbeitet. Die wird von Laverne geleitet, so eine unterkühlte Patriarchin. Und die ist absolut überhaupt gar nicht begeistert, dass jemand ihre wahre Identität und die wahre Identität dieser Gruppe halt irgendwie erkannt hat. Und deswegen hat sie eben auch auf Aurora abgesehen. So wird dann aus diesem Team, Aurora und ihrem Nachbarn, so eine eingeschworene Gemeinschaft, die so ein bisschen erinnert, ganz klar, an Leon der Profi. Weil wir haben ja halt ein junges Mädchen und einen alten Mann und einen Profikiller und halt eben eine, die es gerne wäre irgendwie oder sich zumindest weiß, bewährt zu setzen. Da drin ist aber auch so ein Fluss Matrix in jedem Fall, was so diese verborgenen Verschwörungstheorien halt irgendwie im Hintergrund anbetrifft. Die sind da auf jeden Fall in dieser DNA des Films auch sehr gut zu spüren. Sophie Sloan in der Hauptrolle und Mads Mikkelsen als Killer-Nachbar spielen das wirklich klasse. Sigourney Weaver ist noch in der Nebenrolle halt eben als Laverne zu sehen. Und das Ganze ist sehr actionreich und sehr, blutig teilweise auch, sehr fantasievoll abgefahren, halt irgendwie inszeniert. Hat mir Spaß gemacht, hat mich gut unterhalten. Viel mehr jetzt vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ob da jetzt dann eine Franchise draus werden wird oder auch nicht. Aber es war für seine 105 Minuten, fand ich, sehr unterhaltsam und kurzweilig. Also Dust Bunny, durchaus eine Empfehlung für Freunde von Genre-Kino in dieser Woche.
Wunderbar. Jawohl, das war's. Dann von dir wahrscheinlich auch, Lars. Wir hören nochmal dich und deine Kinder gleich. Aber wir entlassen dich jetzt in den Berlinale Alltag wieder. Viel Spaß im Kino. Ich hoffe, du kriegst nicht zu viel Sonne ab, sondern schaffst möglichst viel Zeit im dunklen Kinosaal.
Hier gibt's keine Sonne. Das ist
wundervoll.
Also,
das ist ja fast schon perfekt.
Bestes Kinowetter hier in Berlin.
Dann viel Spaß dabei. Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.
So, und bevor wir jetzt weitermachen, weil jetzt ganz schön viel geredet wurde, gibt's nochmal Musik. Und weil wir gerade von Charlie XCX haben, haben wir natürlich noch den Soundtrack des Monats so halb irgendwo. Und ich habe hier noch was von Wuthering Heights aufgelegt. Es gibt Eyes of the World. Viel Spaß.
Hilft mir! Hilft mir! Warum hilft mir denn niemand? Seht ihr denn die geladene Kanone nicht? Bitte helft mir!
Halt mal!
Genau. Wir halten aber nicht irgendwo den Mund oder so. Wir sind bei Filmriss, dem Kinomagazin, und mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und da gibt's einfach, ich würde einfach wieder an die Dose geben, liebe Leute im Studio. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir erstmal uns da durcharbeiten und dann danach nochmal besprechen. Deswegen gibt's jetzt einmal Goat von Lars und den Kindern dazu. Ja, wir haben's gleich.
So, ich bin jetzt hier verbunden auf diesem Wege mit Zoe und Ian, um noch über Goat zu sprechen. Hallo!
Hallo! Hallo!
Servus, schön, dass ihr da seid, denn wir wollen noch über Goat sprechen. Bock auf große Sprünge ist der deutsche Untertitel. Und wo kommt denn der her? Warum Bock auf große Sprünge?
Also, ich meine, er ist eine Ziege, also macht das auf alle Fälle Sinn, die springen ja auf alle Fälle hoch, aber hauptsächlich geht es natürlich um dieses Basketball-Game, was die ja in dem Film auch anders nennen, da weiß ich gerade den Namen nicht mehr. Floor, irgendwie so.
Beastball war das, Beastball. Ne? Beastball haben die das genannt.
Genau. Ja,
das war Beast, so die Tiere quasi. Mhm.
Genau, und die haben da ja Wahnsinns-Arenen, wo sie dann auch mal ein bisschen höher springen müssen. Und gleichzeitig geht es dann natürlich auch darum, dass er ja viel zu klein ist für so ein Team, was er ja dann beweist, dass er nicht unbedingt das ist.
Wo auch die Arenen Special-Fähigkeiten, sag ich jetzt mal, haben. Also die verändern sich immer wieder.
Ja, Will Harris nennt sich unser Hauptdarsteller, unser Protagonist in dem Film. Ein Ziegenbock tatsächlich, und Ziegenbock, also erzählt zu den Kleinen, zu denen, die halt eben nicht so hoch angesehen sind, eben gerade eben diesem Sport. Da hat eine Giraffe wahrscheinlich einfach mehr Chancen oder eben auch ein Nashorn oder so, sich durchzusetzen gegen die Gegner. Er träumt aber trotzdem davon, dass er großer Beastball-Star wird, ne?
Ja. Was auch vor allem von seinem vergangenen Leben kommt. Also er ist ja früh damit in Verbindung gekommen, auch vor allem mit der, ist es ein Puma? Ein Puma-Dame? Schwarzer Panther?
Ein Panther, genau, richtig.
Und da hat er ja schon früh die Verbindung mit und möchte dann dieses Ziel auch erreichen und verfolgt das ja auch sehr.
Grazielig
in dem Käfig, wie die den ja nennen, wo dann ja er immer Basketball spielt.
Mitten im Dschungel ist also ein Basketballplatz oder ein Beastballplatz und da hängt er immer ganz gerne ab, aber darf halt meistens nicht mitspielen. Sein großes Idol, du hast es schon gesagt, Jet Fillmore, das ist der große Star, tatsächlich eben eine Frau, die eben ja schon viele tolle Spiele gespielt hat, allerdings noch nie den großen Cup gewonnen hat, noch nie den großen Pokal, die Meisterschaft gewonnen hat und sie wird halt eben auch in so einer Parallelhandlung quasi dann vorgestellt und welche Probleme sie halt eben auch hat mit den anderen Mitspielern und Mitspielerinnen, dass sie da irgendwie nicht so richtig, also sie ist vor allen Dingen keine Teamspielerin, sie kann also nicht so richtig mit den anderen zusammenspielen, sondern will immer eher so ihr eigenes Ding machen. Und Will legt sich erstmal mit dem Falschen an, nämlich mit diesem Hengst, ne? Wie heißt er nochmal gleich? Main heißt er, ja.
Ja, wie Papa auch schon gesagt hat, hat so gesehen jedes Team einen eigenen Bereich auf der Karte, auf der Welt, wo sie halt ihre eigenen Arenen haben mit verschiedenen Elementen, wie jetzt bei seinen Lieblingsteam. Auf jeden Fall haben die ja, wie gesagt, so ein bisschen eher so mit Ranken und so ein bisschen das Wildelement und dann gibt es so ein bisschen Frost, dann gibt es Feuer und so und da gibt es halt ganz viele Elemente, ja.
Genau, und dann natürlich passend, wo wir jetzt schon den Namen gesucht hatten, dann die Teams, die halt dann natürlich von den Tieren auch gleich sind, also zum Beispiel bei dem einen Team, wo die dann beim Schnee gekämpft haben mit Eisschollen und so weiter, gab es dann Eisbär als Teammitglied. Und dann gibt es natürlich diesen Hengst, der halt als, also in dem Team ist, wo halt die halt sehr stark sind und auch sehr gefragt. Und und den möchte unser Hauptprotagonist dann halt besiegen und möchte ihm zeigen, was denn so falsch daran ist, weil er ja die Puma-Dame oder den Schwarzen Panther beleidigt und so, und deswegen ist er natürlich auch gegen ihn.
Und auch der Hengst halt mehrere Mal sich über ihn lustig gemacht hat, dass er so klein ist und er will halt der Welt zeigen, dass er auch kleine Leute oder halt auch kleine Tiere was Großes erreichen können.
Ja, und Will legt sich halt vor allen Dingen mit Main auf diesem Platz halt, in diesem Käfig halt eben an. Das wird mitgefilmt und geht viral und so hat Will halt eben dann seine Chance, sich selbst zu beweisen in dieser Mannschaft und an der Seite von Jet zu spielen. Und Jet lernt natürlich auf der anderen Seite dann halt auch irgendwie, dass man doch im Team spielen muss. Und das ist so im Großen und Ganzen die, ja, vielleicht ein bisschen erwartbare Handlung, da ist nicht so viel wirklich jetzt Neues dran, aber was halt wirklich toll ist, das habt ihr ja auch schon gesagt, sind halt einfach die Tiere, ne, also die unterschiedlichen Eigenschaften auch von den Tieren. Man muss halt auch dazu sagen, also die Mannschaften sind ja wirklich bunt zusammengewürfelt, ne, also ich habe es ja schon gesagt, da ist ja dann beispielsweise ein Nashorn mal irgendwie neben dem Hengst oder halt eben eher jetzt als Ziege neben dem Panther, der Pantherdame und einem Vogelstrauß tatsächlich ja auch.
Also ist schon sehr zusammengewürfelt, die Teams. Ja.
Genau, also ich fand es auch interessant, weil ich dachte, die machen es auch mehr gezielt so, weil es ist ja sozusagen die Welt, wo die jetzt ja drin leben oder in diesem Stadtteil, ist ja dieses Dschungelding. Das heißt, eigentlich macht es ja nur Sinn, dass halt die Pantherdame halt drin ist. Aber dass dann Strauß ist und Nashorn, das passt ja dann eigentlich mehr so und zu Savanne oder so. Und Giraffe, also das ist fand ich ein bisschen seltsam, aber irgendeine Hintergeschichte hat das bestimmt.
Und dann auch so diese verrückte Echse, die dann da auch so ein bisschen drin vorkommt, die dann auch mal witzige Jokes bringt, auch insgesamt zum Film, war sehr viele, sehr, sehr viele, sehr gute Witze drin. Es war ein sehr lustiger Film. Gut für Kinder, also es ist ein guter Kinderfilm, wo auch Erwachsene drin sein können, aber ja, ist sehr, sehr gut, der Film. Und witzig.
Ja, fandst du auch, Zoe? Hattest du Spaß?
Ja, auf alle Fälle. Also auch die Szenen, ich weiß es nicht, mir wurde gesagt, dass das auch von den, also so ein bisschen von den Machern von Spider-Man ist.
Ja, also die Produktion, ne, ist ja Spider-Man quasi, also der Film kommt ja auch von Sony, die ja auch die Spider-Man-Animationsfilme gemacht haben. Und man merkt das natürlich auch so ein bisschen im Stil, den ich auch sehr interessant fand, weil es so ein bisschen, ja, so Pastellfarben aussieht, ne? Also es ist gerade eben in den Hintergründen, die Figuren sind schon irgendwie klar erkennbar quasi, aber die Hintergründe vor allen Dingen, diese ganze Natur, diese ganze Dschungelatmosphäre, das ist halt alles in sehr, ja, so Wasserfarben fast schon gehalten, ne? Also wirklich sehr cooler Stil.
Ja, auch dieses, es ist auch nicht zu schnell, finde ich. Also dafür, dass dann bei einer Stelle ja viel zusammengeschnitten wird, damit man einfach schnell zum Punkt kommt, wo sie halt hinwollen. Das fand ich jetzt auch nicht zu schnell. Es war trotzdem irgendwie aufregend. Auch, ja, wie du schon gesagt hast, die Farben sind echt toll. Und ja, auch die Geschichte ist Wahnsinn. Also dieses, dass er sich da so hocharbeitet und dann halt einfach diese Nebengeschichte, auch diese ganzen Probleme von diesen Charakteren so. Also das ist halt einfach, es ist kein flüssiges Team. Und ich fand auch, als dann mit dem Team von den anderen irgendwie, dass man, oder bei dem Hengstern, dass man gemerkt hat, die sind ja eigentlich auch nicht so ein gutes Team. Da ist halt einfach dieser Hengst, der halt die Spitze ist, aber die haben halt auch einfach nur dieses Ziel zu gewinnen. Und ich fand, dann war das halt irgendwie dann gut, dass dieser Zusammenhalt dann geherrscht hat bei dem Team, wo jetzt unser Protagonist dann drin war. Dass es halt dann so flüssig geklappt hat, weil die sich alle aufeinander abgestimmt haben und dann halt, dass das halt dann so gut funktioniert hat. Und was ich auch toll fand, war nochmal dieses Einbringen von den Eigenschaften von den Tieren. Also bei dem Trainer zum Beispiel oder halt bei dem Nashornvater, diese Kinder, die so aggressiv sind, das fand ich auch so toll. Und ja, natürlich auch kam bei dem Strauß mit dem Handy, was jetzt vielleicht nicht so passt, aber war trotzdem ganz witzig. Mhm.
Du hast ja die Parallelen zu Zoomania auch gesehen, ne? Natürlich, klar, ne? Weil, aber hier wird ja noch fast mehr irgendwie auch so auf die Eigenschaften der Tiere eingegangen. Das ist wirklich ganz schön. Also auch die Hamsterfamilie, die seine Vermieter sind, ne? Die halt eben da mit ihm in dem Haus wohnen. Also das ist schon alles ganz, ganz witzig und pointiert gemacht, ja.
Mhm. Wie auch ich so an vielen Filmen auch sehr, sehr gerne mag, wenn so ein bisschen die Realität mit eininterpretiert wurde, wie jetzt halt zwei Leute, die halt unten in so einem Keller wohnen, die halt öfters mal zocken und so mit Handys, ja, mit irgendwelchen Plattformen, wo
seine
es
Freunde.
So eine Art TikTok-Plattform, wo halt so mehrere Edits hochgeladen werden und dann werden da Leute gemobbt und so und ausgelacht und so, wenn man mal was verkackt hat oder so. Und das ist schon cool, finde ich. So ein bisschen.
Ja, also wirklich, fassen wir zusammen, macht Spaß, ist sehr unterhaltsam, sehr actionreich, sehr witzig in jedem Fall und hat uns sehr gut unterhalten, ne?
Ja, es war sehr cool. Also werde ich auf alle Fälle nochmal gucken. Wenn man
mit einer anderen Person mal reingeht. Genau, also Goat, ab dieser Woche in allen Multiplex-Kinos natürlich zu sehen. Bock auf große Sprünge ist der deutsche Untertitel. Und eine Empfehlung von uns dreien. So, ich bin...
So, genau. Ich bin wieder da. Wir danken natürlich hier und lassen direkt das nächste laufen, denn Lars und seine Kinder haben auch den Anime der Woche, sage ich mal, gesehen. Scarlett, viel Spaß damit.
Und wir sind jetzt nochmal hier zusammengekommen, um einen Film zu besprechen, auf den wir uns auch sehr gefreut haben. Und alle Fans, denke ich mal, von Mamoru Hosoda sich auch schon drauf freuen. Mamoru Hosoda ist nämlich der Regisseur von Filmen wie zum Beispiel Summer Wars, den ich total klasse finde. Den müssen wir auch mal zusammenschauen, ihr Lieben. Wir haben außerdem auch ihn als Regisseur, damals sein großer erster Film war Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Ame und Yuki, Die Wolfskinder, Der Junge und das Biest, Mirai, das Mädchen aus der Zukunft und eben auch zuletzt Belle, der ja auf eine sehr großartige und wirklich sehr kreative Art und Weise die klassische Geschichte von der Schönen und das Biest vermischt hat, eben mit Social Media, mit aktuellen Themen, und das war wirklich ziemlich meisterhaft. Und da ist es fast schon überraschend, dass er jetzt mit Scarlett eine historische Geschichte eigentlich erzählt. Und zwar noch dazu eine, die angelehnt ist an einen großen Klassiker der Literatur. Es geht hier nämlich tatsächlich um eine, ja, teilweise Verfilmung auch von Hamlet. Also es sind hier durchaus auch viele Momente und Elemente halt wirklich auch drin aus Shakespeares Hamlet. Scarlett spielt in einer Zwischenwelt. Scarlett, die Hauptfigur, erwacht in dieser Zwischenwelt und muss feststellen, dass sie tot ist. Wir wissen von ihr wenig. Wir begleiten sie durch dieses Wasteland, also durch diese Zwischenwelt, die halt eben auch total zerfallen ist, und in dieser Zwischenwelt sind auch ganz viele andere Charaktere unterwegs und getrieben, halt eben ihr Leben weiterzuleben, sich auch weiterhin zu bekriegen. Also der Krieg hört auch eben in diesem Jenseits nicht auf. Und das Ziel ist es natürlich für alle, irgendwo in den Himmel aufzusteigen, also eben diese Treppe zu nehmen, die auf einem sagenumwobenen Berg liegen soll, oder halt eben, ja, zu vergehen, getötet zu werden, eben in dieser Zwischenwelt, und damit halt ins Nichts einzugehen. Das ist halt eben die große Gefahr. Scarlett ist, ebenso wie sie es schon im Leben war, getrieben vom Hass und vor allen Dingen von der Gier nach Rache, denn ein böser Widersacher, der Bruder Claudius, hat den König Amulet getötet, ihren Vater getötet, und die Macht ergriffen. Und so macht sie sich jetzt eben in diesem Jenseits auf die Jagd nach Claudius und will ihn zur Strecke bringen. Und das ist alles schon ganz schön düster, oder, ihr Lieben? Also das ist schon ein Film, der einen auch ziemlich mitnimmt.
Ja, auf alle Fälle. Also der ist schon nicht so ganz viel schwache Nerven, sehr viel lautes, ich sag mal, Geschrei. Es wird an vielen Stellen mal laut und insgesamt schon etwas gruseliger. Ist nicht so für Kinder gemacht.
Genau, ja, das wollte ich auch gerade noch hinzufügen. Also es könnte für Kinder oder halt, vielleicht auch manchmal so ein bisschen so jugendlich, also könnte es vielleicht auch ein bisschen anspruchsreich werden. Also man muss schon so verstehen, worum es auch geht, und da könnten vielleicht Erwachsene dann mehr verstehen und Kinder vielleicht dann noch nicht so. Also
man sieht Blut.
Ja. Also ja, es ist wirklich nichts für schwache Nerven.
Ja, was ganz schön ist, ist halt, dass sie hier eben auf eine Figur auch trifft, die das Ganze dann auflöst, also die eben sie auch so von ihrem Rachegedanken wegbringt und auch darüber nachdenken lässt. Das ist Hijiri. Das ist ein Rettungssanitäter, der in dieser Zwischenwelt auch gelandet ist und irgendwie immer nur das Gute sucht in den Menschen und versucht zu helfen den Menschen. Und das ist natürlich sehr schwierig, eben mit dieser doch sehr kriegsgeprägten Umgebung, in der er sich dort befindet. Aber sorgt auch immer mal wieder für sehr witzige Situationen. Wenn sie sich halt eben mit einem der Widersacher, mit einem der Handlanger von eben Claudius anlegt und mit dem da einen Kampf ausführt und den dann fast umbringt und dann Hijiri sich darum kümmert, den wieder zusammenzukleben, ne? Und zu verarzten.
Es ist so, als wenn er so ein bisschen hinter ihr herfegt, also halt einfach immer allen, die sie irgendwie verletzt oder so, halt die Wunden zu pflegen. Ich meine, er kriegt sie ja auch manchmal dazu, wirklich dann die Leute nicht zu töten. Das ist ja eigentlich auch meistens so. Also ja, natürlich ist aus unserer Sicht, finde ich, es immer also ein bisschen komisch, wenn er dann auf den nächsten Bösewicht zugeht und den irgendwie probiert zu besänftigen, wenn man denkt so, naja, der hat gerade Waffen. Also ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber irgendwie funktioniert es ja dann doch. Und ja.
Wie gesagt, ist halt auch so ein bisschen witzig, dass so gesehen ist er auch in der Zeit gereist, weil dieses, ich sag mal, Ödland, diese Zwischenwelt, ist halt viel mit Krieg geprägt und Kämpfe, wo durch er halt, weil er kommt so gesehen aus der heutigen Zeit, er kommt halt aus der modernen Zeit, dann so gesehen in die Vergangenheit gereist ist und sie halt noch so gesehen in der Zeit geblieben ist, weil sie halt aus dem Mittelalter und er halt aus der jetzigen Zeit kommt. Deswegen.
Genau, das ist eben das Ding, das ist, was dieser Film halt klar macht, eben, dass in dieser Zwischenwelt die Zeit eine Ebene ist. Also alle verschiedenen Zeitalter kommen zusammen und alle verschiedenen Herkunft, also egal wo die auch herkommen, ne, und wer die halt eben sind, alle kommen halt eben dort zusammen und sind gleich und sind halt eben in der gleichen Situation. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und eindrucksvoll halt eben auch gemacht. Was ich halt aber wirklich beeindruckend fand an dem Film, war halt, wie der visuell gestaltet ist. Also die Optik halt wirklich, ne? Dieser Zeichenstil, verschiedene Zeichenstile, die hier zusammenkommen, und dieses Ödland, wie das halt gestaltet ist, ist halt wirklich fantastisch, finde ich. Also es ist wirklich sehr, sehr fantasievoll gemacht.
Ja, also ich habe da auch manchmal so ein bisschen drauf geguckt, also wie die Charaktere sich bewegen, wie flüssig das ist. Und da habe ich das auch gemerkt. Aber ich, was ich jetzt auch nochmal so überlegt habe, ich habe natürlich nicht alle Filme von ihm geguckt. Also ich habe bisher nur Belle und das Mädchen, was durch die Zeit reist, so ist er, glaube ich. Mhm. Aber ja, ich also außer vielleicht bei dem Jungen habe ich aber das Gefühl gehabt, dass man nicht so viel von seinem alten Zeichenstil gesehen hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei euch, was, ja, war es ein bisschen anders, aber ich habe das Gefühl gehabt, es war irgendwie wieder was ganz Neues. Aber es kann natürlich auch nur mein Empfinden gewesen sein.
Nee, ganz, ganz genau. Also es ist ganz anders als so der klassische Zeichenstil, den er früher genutzt hat. Und hat für mich wirklich sehr viel von so den Animationsfilmen oder den Animes, den japanischen, so aus den 80ern vor allen Dingen, 70er und 80er Jahre. Es ist sehr roh, sehr realistisch teilweise auch sind die Figuren gehalten. Und hat mich wirklich eher so erinnert an Sachen wie Nausicaa oder an Sachen, die noch früher waren als die ersten Miyazaki-Filme. Und das fand ich mal sehr angenehm, auf jeden Fall hier mal wieder was ganz anderes zu sehen, weil der Animationsstil, die Figuren, die Zeichnungen sind ja meistens doch recht gleich mittlerweile von den Filmen, ob man jetzt Makoto Shinkai schaut oder aktuelle Ghibli-Produktionen. Und das fand ich hier dann mal wirklich sehr angenehm, mal was ganz anderes zu machen. Ja, sonst fassen wir zusammen. Lass uns erzählen, lohnt sich das? Für wen lohnt sich das?
Also, wenn man jetzt schon so ein bisschen ein Kind ist, was jetzt nicht so ganz das so schlimm findet, wenn man Blut sieht oder schon stärkere Nerven hat, könnte man da schon reingehen, aber sonst ist es eher für etwas ältere Personen und halt Erwachsene gedacht.
Genau, also ich meine, wir hatten es ja schon vorher gesagt, dass es vielleicht für Kinder jetzt nicht unbedingt etwas ist. Es werden schon krasse Themen angesprochen, einfach dieser Gedanke von Leben wird halt auch nochmal ganz anders repräsentiert. Also wenn man überlegt, manche denken halt, dass man wiedergeboren wird, manche denken, dass man halt gleich in den Himmel und dass es halt die Hölle gibt. Und dieser Film hat nochmal was ganz Neues gebracht, was mich ja auch sehr gerührt hat. Genau, deswegen, ich würde es auch eher so für Erwachsene mehr empfehlen, die halt wirklich so dieses Thema verstehen können.
Ja, er hat eine FSK 6 auf jeden Fall, oder eine FSK 12, Entschuldigung, auf jeden Fall bekommen, und ab 12, kann man den auf jeden Fall schon schauen, aber hier Erwachsene werden hier auf jeden Fall auch viel drin finden, denke ich mal, und für die sei er empfohlen, also vor allen Dingen noch andere Dinge finden, wie gesagt, halt eben auch die Parallelen zu Shakespeares Hamlet. Also, Scarlett ist ab dieser Woche in den Kinos zu sehen, allerdings nur am 24.02. Der Film wird dann hoffentlich auch nochmal im Anschluss noch ein paar Vorstellungen bekommen. Bei Mononoke war das ja jetzt auch beispielsweise der Fall, hat aber so eine Art Eventstart quasi, dass der am 24. in allen Kinos zu sehen ist. Scarlett. Super, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Ganz liebe Grüße nach Leipzig und ich bin bald wieder da.
Okay, ciao, ciao.
Genau, der Hinweis noch nachgeschoben. Scarlett gibt's überall zwar zu sehen, da wo Lars gerade gesagt hat, aber immer nur in der Originalversion mit deutschen Untertiteln, was eventuell nochmal relevant für den einen oder anderen sein könnte oder die ein oder andere. Nur, dass ihr das einmal wisst. So, und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen hier im Studio reden. Hat jemand Lust vorzutreten? Oder ich frage einfach, Olli, du hast doch einen Film gesehen, bei dem du sogar mitgemacht hast.
Ja, bei dem.
Willst du uns was erzählen?
Bei dem ich einen Wimpernschlag zu sehen bin, ja.
Zu Made in EU.
Ja, es startet jetzt. Made in EU, muss man es ja nicht aussprechen, wenn man auf dem Englischen bleibt. Made in EU, also Made in EU. Und das ist ein bulgarischer Film, ein Sozialdrama von Stefan Komandarev, was ich hoffentlich auch wieder richtig ausspreche. Und der Film spielt im Jahr 2020 zur Zeit der Corona-Pandemie in Bulgarien in so einer Kleinstadt. Und die ist eben sehr davon bestimmt, dass da ein Textilindustriehaus ist, wo eigentlich die meisten Leute ihre Arbeit haben. Ja, also wo Sachen billig produziert werden unter nicht so guten Bedingungen. Und da gibt es eben eine Textilmitarbeiterin, Iva, die dann als allererste in diesem ganzen Dorf, also Kleinstadt, mit Corona infiziert wird, aber trotzdem zur Arbeit gehen muss, weil die Ärzte auch alle von dieser großen Firma, die da diese Textilindustrie da hat, quasi geschmiert sind und die Leute immer zur Arbeit schicken. Und dann muss sie eben trotzdem zur Arbeit, obwohl sie eigentlich krank ist. Weiß aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass sie Corona hat. Und dann kommt sie dahin, steckt viele Leute an, sie fällt um und zum Schluss ist sie dann, also nicht zum Schluss, also sie landet dann natürlich im Krankenhaus, kriegt einen positiven Covid-Test und natürlich hat sie in der Textilindustrie da im Haus viele andere angesteckt. Und das führt dann wirklich dazu, dass sie quasi zu so einer Geächteten wird, weil andere verlieren dann ihren Job, die können dann da nicht mehr arbeiten, es sterben sogar Leute, wie das dann natürlich auch in Covid passiert ist in der Pandemie. Ja, und sie wird da sowohl von Freunden, von Familie, von Mitarbeitern quasi wirklich geächtet und mehr oder weniger auch ausgestoßen behandelt, weil natürlich alle ihr die Schuld geben, dass das jetzt alles so gelaufen ist, dass die Leute ihren Job verloren haben oder eben sogar Mitmenschen verloren haben. Und mehr will ich da jetzt noch gar nicht zu verraten. Und genau, das ist eben ein Drama. Also ich finde, dass der Film richtig gut funktioniert hat. Also er ist wirklich sehr still und ruhig und unspektakulär erzählt. Wirklich sehr, sehr nüchtern, würde ich mal sagen. Und viele, viele Sachen funktionieren da einfach richtig, richtig gut. Also es ist dramatisch gemacht. Die Hauptdarstellerin, die ist richtig, richtig super. Und ja, ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Also da sind viele sehr dramatische Momente drin und eben auch solche, die man sich natürlich nicht gerne ansieht in dem Sinne, ne? Weil, ne, wie Menschen zueinander sein können. Und
klingt auch, als müsste man auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, da mit konfrontiert zu werden. Weil wir das ja auch alle irgendwie miterlebt haben zum Teil, was da so alles los war in der Pandemie.
Absolut.
Also auch nicht für jeden oder in jedem Gemütszustand potenziell.
Ja, aber genau. Also das wird auch wieder vieles aufleben lassen, also wenn man diesen Film sieht. Also ich habe dann selber gedacht, wie lange ist denn eigentlich die Pandemie jetzt schon wieder her? Aber dann denkt man, wie war das denn zu der Hochzeit, ne? Und ja, was mehr kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Das ist ein hochdramatischer Film. Da ist auch tatsächlich viel Kapitalismuskritik mit drin. Die ist jetzt nicht subtil, sondern die ist natürlich die ganze Zeit da. Also, weil es ist natürlich auch ein ganz starkes Element in diesem Film, unter welchen Arbeitsbedingungen die Leute da die Sachen herstellen, die dann natürlich mehr oder weniger nur da billig hergestellt werden, unter sehr, sehr schlechten Bedingungen, nur damit Leute weiter reich bleiben. Und genau, und sonst gute Performances, durchaus. Also
auch von dir? Auch von dir?
Ja, ja, es ist unglaublich. Also
hast du dich entdeckt?
Ich habe mich entdeckt. Wie gesagt, ich gebe jedem einen Schnaps aus, der mich entdeckt, aber man muss gut aufpassen.
Wunderbar.
Genau, also Hintergrund ist, weil auch eine Szene in dem Film in Leipzig gedreht wurde. Ja, das ist der Hintergrund. Also das ist
davon wäre ich jetzt auch ausgegangen.
Ja, ja, also man würde nicht dran denken, dass auf einmal, ne, also es soll jetzt auch gar nicht spoilern und so, aber es kommt, Deutschland kommt kurz drin vor, ja. Ja, genau, also Made in EU, Stefan Komandarev. Guckt ihn euch gerne an. Ich fand ihn gut. Ist jetzt natürlich kein reißerischer Film. Ist ein, wie gesagt, hochdramatischer Film. Gute Atmosphäre, gute Schauspieler, interessantes Thema. Und ja, guckt ihn euch gerne an.
Genau, danke dir.
Ja, sehr gerne.
So. Und Jasmin, du hast hier den neuesten Streich mit Lars Eidinger angetan oder angesehen.
Ja, in einer Nebenrolle, damit das surreal wird. Ich habe mir Sie glauben an Engel, Herr Drowak, angesehen. von Nicolas Steiner als Regisseur, der zuvor mit Dick Deeper True Crime Doku gemacht hat. Und ich hatte nicht erwartet, wie gut der Film aussieht, weil es ist erstmal so eine leicht surreale deutsche Komödie. Es gibt ein Amt, also fangen wir einfach an, wie der Film beginnt, nämlich mit einem Typ, der in einer total zugemüllten Wohnung voller Flaschen sitzt und dann klingelt draußen, klingeln Amtsleute an der Tür und er wirft einen Wasserballon gefüllt mit Pisse raus aus seinem Fenster auf die Leute und schmeißt dann einen Eimer Zigarettenasche hinterher. Und das Ganze ist wundervoll in Zeitlupe inszeniert, im Flug und alles. Und so geht es dann auch weiter. Das ist ein Film, der wirkt, als wäre da wirklich hier every frame a painting. Es ist alles sehr intentional. Es wurden sich Gedanken gemacht von Markus Nestroy als Kameramann. Und ja, es ist ein Film, der wirklich gut aussieht. Und dabei dann inhaltlich gar nicht mal so viel macht, muss ich auch sagen. Der Mensch wird dann sozusagen dazu gedrängt, in so einer eben surrealen Pseudodystopie, dass er was machen muss beim Amt, und damit sein Leben besser ist und er glücklicher werden soll. Und dann entscheidet er sich im Grunde einen Schreibkurs zu machen und kriegt dann so eine junge Sozialarbeiterin zugeteilt, die sozusagen, er ist der Einzige, der sich für Schreiben gemeldet hat. Und deswegen macht sie 1:1 mit ihm in seiner Wohnung Schreibübungen, was eigentlich darauf hinausläuft, dass sie da sitzen, Schnaps trinken und er von seinem Leben so grantelt. Und dann irgendwann halt doch anfängt zu schreiben. Und dann gibt es Rückblenden in seine Jugend, wo er eine Beziehung versaut. Und ja, es ist schon ein bisschen so ein Film, wo eben ein griesgrämiger alter Mann von einer optimistischen jungen Frau in der Begegnung nochmal ein bisschen Lebensfreude mitnimmt, wobei sie beide aufeinander abfärben in diesem Film. Und die Aufnahmen, wie gesagt, habe ich schon gesagt, sind wirklich gut. Der Film ist dennoch zu lang mit 2 Stunden. Es sollte ein 90-Minüter sein, auch wenn es gut aussieht und ich mich nie gelangweilt habe, was das Optische angeht. Die Story zieht sich halt einfach über die Zeit. Zwischendurch ist Lars Eidinger da als Amtschef und macht einfach Lars Eidinger-Dinge. Also das ist
er nackt oder wie?
Er spaltet eine Ananas mit einem Beil und er bläst Seifenblasen mit Zigarettenrauch.
Wow. Ja, es ist schon sehr Lars Eidinger. Full Lars Eidinger, ja.
Genau, und es geht natürlich auch so halt auf der surrealen Symbolebene über die Notwendigkeit, sein eigenes Leid zu performen, im Sinne von hier, mach einen Schreibkurs und schreib auf, was dich bewegt, damit du weiter vom Amt gefördert wirst, und auch Kreativität und die Möglichkeit von Selbstgestaltung, während man in so Amtsprozessen gefangen ist. Da ist schon auch eine Ebene, eine durchdachte dahinter. Und die hat auch durchaus funktioniert, also die Symbole greifen. Man muss halt Bock auf surreales deutsches Kino haben, dann wird man mit einem Seherlebnis belohnt, und ja, es hätte alles tighter sein können, aber das möchte ich dem Film jetzt auch nicht zu sehr nachtragen, weil es erinnert einen daran, wie viele Leute einfach hässliche Filme machen, während sie auch einfach schöne Filme machen könnten, und wie viel erträglicher eine Story, die sich zieht, ist, wenn der Film einfach gut aussieht dabei.
Also ist halt so. Ja, wir sind einem audiovisuellen Medium, das heißt, es ist immer natürlich ein Vorteil, wenn auch alles gut aussieht.
Ja, der deutsche Film vergisst das teilweise auch, also, dass man auch bei jedem Shot sich Gedanken machen kann, und vielleicht ist das auch eine Frage von Produktionsbedingungen oder so etwas. Manchmal hat man vielleicht nur eine Aufnahme, keine Ahnung, aber ja, also ich habe halt schon im Bereich deutsche Komödie eklatant Hässlicheres gesehen die ganze Zeit. Und dass eben jetzt hier so ein Zweitwerk von einem ehemaligen Dokumentarregisseur einfach derartig gut aussieht, lässt mich da nochmal mehr darauf beharren, dass Filme nicht hässlich sein müssen. Und wenn, wenigstens sollten sie es auf eine interessante, absichtliche Art sein. Das kann ja auch eine Entscheidung sein, aber halt einfach dieses so blandes Mittelmaßkram braucht man sich nicht angucken. Und ist es mehr ein Selbst, glauben Sie an Engel, Herr Drovac, hat das hingekriegt und nicht, das ist ein glühendes Vorbild. Aber ja, dennoch sollte der deswegen von mir aus gerne Erfolge feiern. Und ja, ich war nicht unzufrieden, dass das mein einer Film ist, den ich diese Woche wahrnehmen konnte.
Wunderbar, danke dir. Ich würde jetzt vorschlagen, bevor wir in Richtung Endspurt gehen, hören wir uns nochmal Musik an. Mhm. Ich muss euch nochmal nerven mit Musik aus Indien. Hab schon den ersten Track aus dem Duranda 2 Soundtrack, der auch im März startet, mitgebracht und wünsche dir viel Spaß.
Nichts wirst du kriegen, du bist mir zu dumm. Schon diese Mausezähne, typisch für Dachschaden.
Genau, wir sind wieder da bei Filmriss, dem Kinomagazin, und wir sind mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Genau. Einen haben wir noch gesehen, nämlich Jin und ich.
Mhm.
Na, wir haben
in der Tat
die Geschichte von Süleyman, also Süleymans Geschichte, haben wir uns noch angeguckt. Ein Film über Süleyman, ganz überraschend.
What?
No way. Der nach, ich weiß gar nicht mehr von wo, von Guinea nach Frankreich geflohen ist und jetzt sich in Paris durchschlagen muss, noch kein Asyl hat, sein Asylantrag läuft und deswegen darf er nicht arbeiten, aber um Geld zu verdienen, arbeitet er als Fahrradkurier, beziehungsweise eben so Essenslieferant über ein Konto von einem anderen, der ihm das mehr oder weniger vermietet und wird da ganz schön ausgebeutet und struggelt eben zwischen, kriegt er es hin, immer alles Essen auszuliefern, ohne erwischt zu werden, kriegt er genug Geld zusammen oder schafft er sein Geld zusammenzukriegen, um von einem anderen Menschen aus Guinea oder anscheinend irgendwie die passenden Dokumente zu bekommen, der ihm auch eine Geschichte schreibt, damit er auf jeden Fall seinen Asylantrag durchgeht, und das kriegen wir da mit und kriegen mit, wie scheiße das einfach ist, wenn man fliehen musste, ganz überraschend.
Ja, übelst. Also allein, dass du halt Geld brauchst, aber kein Geld verdienen darfst und aber dann irgendwie dir versuchst zu helfen, indem du trotzdem so arbeitest, halt schwarz arbeitest, aber dann das eigentlich nicht darfst und dann kriegst du am Ende noch, kommst du noch in Schwierigkeiten deswegen, aber du brauchst ja Geld wieder, um dir irgendwie diesen Asylantrag so und dann wieder das. Und also es ist so ein ewiger, du bist so zu 100% angewiesen auf die Hilfe von anderen und wenn die dich halt ausbeuten wollen oder wenn die dir nicht positiv gestimmt sind oder so, dann bist du halt einfach am Arsch und das ist einfach so eine Lebensrealität, die halt nicht nur Süleyman hier hat, sondern eben einfach ganz viele und auch nicht nur in Frankreich oder nicht nur in Paris, sondern natürlich auch hier in Deutschland oder generell halt überall, wo geflüchtete Leute leben. Und das war einfach mal wieder so ein richtiger Schlag in die Fresse, kann man sagen.
Ja, es ist ein klassischer Scheißlaune-Film auf jeden Fall.
Absolut das Gegenteil von einem Feel-Good-Film. Und das ist jetzt natürlich nichts Neues, ist jetzt keine Überraschung. Man sitzt nicht da und ist so, was, so läuft das? Aber es ist trotzdem nochmal einfach ein gutes, also gut dargestellt und gut nochmal so, einfach weil es so eine persönliche Geschichte ist, die sich dann doch irgendwie, also teilweise auch wieder sehr dokumäßig anfühlt, finde ich. Weil es eben dann doch so, also erstens sehr gut gespielt ist, finde ich, also sehr so realistisch einfach. Und auch einfach so ihm so folgt, als wäre es halt einfach so eine Doku, die ihm nachgeht, die nicht krass noch irgendwie inszeniert ist, sondern es ist eigentlich, es zeigt relativ klar so, was gerade passiert. Und sehr so objektiv schon fast. Und ich weiß nicht, deswegen hat es nochmal sehr reingehittet in die Feels.
Ja, es ist tatsächlich, ich war auch fast schon überrascht, wie wenig das irgendwie dramatisiert, also speziell dramatisiert wirkt. Das ist einfach auch sehr dokumentarisch gefilmt und es ist so, ja, ich habe auch, hatte auch die Gedanken zwischendurch so, also irgendwie weiß man, wie du sagst, man weiß das irgendwie alles, aber ich konnte jetzt nicht sagen, dass ich das so schon mal gesehen habe, wirklich. Und es ist dann doch immer nochmal was anderes, wenn man nochmal so direkt damit konfrontiert wird. So, ja, dass so die dann
persönliche
auch,
Geschichten auch.
Ja, so dieses abends irgendwo den letzten Bus bekommen, um zu irgendeiner obdachlosen Unterkunft zu kommen, weil natürlich hat er auch kein Obdach und muss halt immer gucken, wo er pennt. Ja. Und also dann klingeln da morgens immer, richtig, oder hat er nicht, ja gut.
Es ja, sind, also es als ist, er den nicht kriegt, dann muss er eben zur obdachlosen Unterkunft.
Und dabei ruft ja auch immer, die müssen ja morgens mal anrufen, wo er auch sagt, ich habe kein Obdach und muss da irgendwo hin. Und,
okay, ich weiß nicht, ich dachte, das wäre richtig, also die, weil da ja viele waren, die irgendwie dann auch meinten, von wo bist du gekommen und von wo ist, aber ja. Es kann auch sein, dass das einfach dann da eins zusammengelegt ist und so, da war ja. Ich mir jetzt selber nicht sicher.
Es ist vor allem auch immer wichtig, dass man anscheinend anruft und sich anmeldet, weil die halt ja. Auch nur begrenzte Plätze haben.
Ja, ja.
Und dann klingeln da morgens irgendwie gefühlt um 5 immer die Wecker, damit alle anrufen, um einen Platz für abends zu haben, und das ja, ist alles,
das ist schlimm.
Also die Tage wirken auch so, als würden da viel Schlaf ist da nicht drin, es ist alles irgendwie ja. Im Grunde scheiße, aber irgendwie schlägt man sich halt eben schon so durch,
ja.
Auch wenn man komplett darauf angewiesen ist, dass andere einem helfen,
ja,
und ich glaube, das ist gerade das Finale, das, also der Film spielt fängt an 3 Tage vor seinem Gespräch zum Asylantrag, wo halt nochmal entschieden wird von der Person in so einem Amt, ob er da bleiben darf oder ob er wahrscheinlich wieder abgeschoben wird oder sowas, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
Ja, so habe ich es auch verstanden.
So, und bis dahin hat er halt keine Papiere, kein Nichts im Grunde. Und das Finale des Films ist eben, ist dann dieses Gespräch, und das fand ich nochmal ziemlich krass.
Ja, das war ein perfektes Ende, finde ich, weil es wirklich einfach auch, also da, wie er das spielt und sowas, und das hat einfach so, also es hat sich so echt angefühlt, wie als wäre es auch wirklich einfach die Geschichte, er erzählt gerade seine Geschichte, und es ist, ja, und ich fand auch,
ich fand es auch sehr hoffnungsvoll irgendwie.
Ja, genau.
Also ich finde, dieses letzte Gespräch und dieses Ende hat mir, das gibt einem dann, es entlässt einen dann doch, auch wenn der ganze Film eigentlich irgendwie sehr runterziehend ist, doch auf eine Art und Weise mit einem, Anführungsstrichen, guten Gefühl. Ich würde jetzt nicht komplett durchgehen und sagen, aber man geht richtig gut gelaunt wieder raus, das nicht.
Nee, das stimmt,
Aber es gibt einem so ein kleines bisschen Hoffnung, dass da irgendwo hoffentlich doch die richtigen Menschen an den richtigen Positionen ab und zu mal sitzen.
Genau, und der macht gar nicht, ich fand es auch gut, dass er das nicht so künstlich irgendwie so Gefühle reinbringt in diesen Film, weil ich finde, der spricht schon selber so für sich, also so die Sachen, die da passieren, der muss gar nicht künstlich noch was aufbauen, noch so zeigen, guckt mal, wie traurig das gerade ist und guckt mal, wie gut das gerade ist und guckt mal, wie süß das gerade ist, dass der ihm hilft und dass das hier ist. Ich finde, dass das relativ so trocken dargelegt ist, macht es nicht weniger gefühlvoll oder so, weil eben die Themen so für sich sprechen und zeigen, wie schlimm teilweise das halt einfach ist oder wie dann doch der kleine Hoffnungsschimmer schon alles verändern kann oder wenn eine Person einem gut gestimmt ist, wie die einem quasi das Restleben schon wieder verändern kann zum Positiven. Deswegen, also es ist natürlich ein Film, der reinhaut in die Magengrube und der nicht viel gut ist, aber eben, wie du sagst, schon trotzdem auch einen Hoffnungsschimmer hat. Ja, also auf jeden Fall Empfehlung, würde ich sagen, von uns beiden, oder?
Ja, kann man also, auf jeden Fall.
Kann man sich gucken. Auf jeden Fall angucken. Geht auch nicht so lang, 1,5 Stunden, knackig.
Ja. Ist nicht zu, lässt nicht einen zu nicht kurz, irgendwo nicht im Elend baden oder sowas unendlich lange, sondern weiß auch, wann er zu Ende sein muss, einfach, finde ich.
Das fand ich auch gut, dass der, also er wirkte sehr rund einfach in seinem Ding. Es hat jetzt nichts gefehlt oder war zu viel oder so, deswegen, ja.
Und dann haben wir noch einen Lars auf der Platte. Und den fahren wir euch jetzt noch ab.
Hallo nochmal. Ich habe mir Dead of Winter, eisige Stille, für euch angeschaut. Der Film von Brian Kirk mit Emma Thompson in der Hauptrolle hat schon ganz offensichtliche Fargo-Vibes. Das liegt auch daran, dass er in Minnesota spielt und das mitten im Winter. Und der Winter in Minnesota ist also ziemlich erbarmungslos. Das stellt auch die gute Barb fest, eine verwitwete Fischerin, die zu Hause ist und so ein bisschen noch in Trauer lebt eigentlich von ihrem vor kurzem verstorbenen Mann und den Erinnerungen an ihn. Und um diesen Jahrestag zu ehren, um die Erinnerung zu ehren, bricht sie auf. Und zwar an einen See, an dem sie damals gemeinsam ihre ersten Stunden verbracht haben, an dem sie sich kennengelernt bzw. verliebt haben ineinander. Und das eben mitten im Winter und kommt natürlich prompt auch in einen Schneesturm. Barb ist absolut resolut, das muss man schon von vorne weg auf jeden Fall sagen, stellt man hier schon fest. Sie fährt einfach weiter und bahnt sich ihren Weg durch den Schnee. Da sie allerdings ewig nicht in dieser Gegend war, sie fährt also wirklich ein gutes Stück weg von ihrer Heimat, ist es schwierig, auch gerade eben in der Witterung den Weg zu finden. Und deswegen hält sie an einem kleinen, an einer kleinen Waldhütte an und trifft dort einen schweigsamen Typen mit einem dicken Bart und einer dicken Sonnenbrille, der irgendwie gerade beschäftigt scheint mit irgendwas. und fragt ihn nach dem Weg. Der ist nicht sonderlich auskunftsfreudig, aber weist ihr zumindest halt irgendwie die richtige Richtung. Sie bricht auf, entdeckt die Hütte, die sie damals eben mit ihrem Mann gemeinsam bewohnt hat, wo sie Eisfischen gemacht haben und ja, schlägt dort ihr Lager auf. Aber wie sie da so sitzt auf ihrem Campingstuhl inmitten dieser Eislandschaft, bricht plötzlich eine Frau, eine Junge, durch das Gehölz und ist gefesselt und rennt um ihr Leben und wird verfolgt eben von eben jenem Hünen, den sie eben noch getroffen hatte. Und wird gefangen, über die Schulter geschmissen und dann wieder zurücktransportiert. Das macht sie natürlich durchaus etwas skeptisch und neugierig und deswegen folgt sie den beiden halt eben zurück zu dieser Hütte und stellt fest, dass dort eben eine Entführung vor sich geht. Sie ja, ist, wie gesagt, ziemlich resolut, ziemlich handfest und beginnt halt eben dann auch damit, zum einen diese Frau zu versuchen zu befreien, also mit ihr Kontakt erstmal aufzunehmen und auf der anderen Seite halt eben auch ihre Entführer zur Strecke zu bringen, die dann auch natürlich aufmerksam auf sie werden und Jagd auf sie machen. Das ist wirklich spannend inszeniert, sehr einfallsreich, gerade eben von dieser besagten Hauptfigur Barb. Wie sie den beiden das Handwerk legt, ist schon ziemlich intelligent und ziemlich clever gemacht auf jeden Fall. Blutig durchaus auch, also das rote Blut im weißen Schnee erinnert natürlich, wie gesagt, sehr stark an Fargo. Aber hier haben wir es doch zu tun eher mit einem kleinen, feinen Thriller von Brian Kirk. Brian Kirk als Regisseur bisher noch nicht so groß in Entscheidung getreten, hat aber auch schon einiges für Game of Thrones inszeniert beispielsweise oder auch zu der Serie Luther beigetragen. Zuletzt war er im Kino mit dem Thriller 21 Bridges, Jagd durch Manhattan. Der lief, glaube ich, bei uns dann nur unter ferner Liefen im Heimkino. Also, durchaus gelungen, vor allen Dingen mit einer tollen, tollen Hauptdarstellerin. Emma Thompson sehe ich immer gerne, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Auch hier in einer etwas anderen Rolle, aber man geht einfach mit ihr. Sie hat einfach eine sehr ehrliche Art zu spielen und macht das hier auch wirklich hervorragend und zeigt halt auch eben, dass ja, dass sie noch nicht vom alten Eisen ist, möchte ich mal sagen. Ja, wer Lust hat, dem sei das auf jeden Fall sehr empfohlen. Dead of Winter, eisige Stille.
Genau, danke Lars. Das waren dann auch schon alle Filmstarts der Woche, die wir gesehen haben. Zwei haben wir nicht geschafft. Und zwar einerseits den Horrorfilm der Woche im Grunde mit Cold Storage. Ja, ich fand, der Trailer sah ganz lustig aus. Zwei Leute, die irgendwo in so einem Lagerhaus sind. Irgendein komischer Schleim kommt raus, Leute explodieren. Viel Gekröse, viel Gematsche. Bin ich eigentlich am Start, hab ich Bock, aber hab's leider nicht geschafft.
Joe Keery, genau.
Bisschen yes. In Richtung Zombie, so, ne? Parasit befällt Leute und Tiere und dann werden die so Zombie-ähnlich und dann müssen die sich da so durchschlagen.
Und dann gab es noch einen Dokumentarfilm der Woche, Das Flüstern der Wälder. Das ist, ja, ich glaube, der Titel und das Plakat sprechen da für sich. Es geht um den Wald und was im Wald so los ist.
Mhm. Da wird's ja sehr
genau,
leise,
das ist sehr
leise
dann der
gesprochen.
Ich mache Hirsch vor. Es kommt ein Hirsch vor.
Genau, der ist auch auf dem Poster drauf. Genau, das waren unsere Filmstarts der Woche. Und jetzt bleibt nur noch eins und das ist das hier.
Filmriss, Filmquiz.
Letzte Woche war es Gladiator aus meinem persönlichen Archiv. Und diese Woche hat der Lars mir was geschickt und das ist das hier.
Ich frage mich, wo der Wagen bleibt. Darf ich kurz telefonieren?
Ich habe ihn abbestellt.
Sie? Was? Pamela?
Mrs. Travers.
Mrs. Travers? Warum sollten Sie den Wagen abbestellen?
Ich werde nicht fahren.
Wir haben das doch besprochen.
Ich habe mich umentschieden.
Sie haben einen Vertrag. Verstehen Sie? Einen mündlichen Vertrag.
Warum in aller Welt reden Sie mit mir wie mit einem Säugling?
Er wird sehen.
Was? Was wird er mich verklagen? Er soll jeden Penny haben, den ich nicht besitze.
Hören Sie. Ich vertrete Sie nun schon seit geraumer Zeit. Ich sehe in Ihnen eine Freundin. Doch, das tue ich. Wohlwissend, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Ich würde Ihnen nie zu etwas raten, das Ihnen Kummer bereiten würde. Aber es ist kein Geld mehr da, Pamela. Mrs. Travers. Überhaupt keins. Die Verkaufszahlen sind im Keller, keine Tantiemen mehr, sie weigern sich, neue Bücher zu schreiben. Verstehen Sie? Ich befürchte, Sie verstehen nicht, was das bedeutet.
Ich weiß, was er ihr antut. Sie wird herumhüpfen und zwinkern und wie ein Kamikaze-Pilot in ein Happy End hineinschlittern.
Wir verhandeln jetzt seit 20 Jahren. Er akzeptiert beide ihrer Forderungen. Kein Zeichentrick, Mitspracherecht beim Buch.
Soll ich mit dir meine Rechnungen zahlen? Würde ich glauben, dass es die Hölle gibt, würde ich in ihrem Wartezimmer sitzen.
Mitspracherecht? Noch nie hat er so etwas je gebilligt. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll.
Genau, und wenn ihr wisst, was das war, dann
schreiben an filmriss@popculture.de.
Und das war's dann auch schon wieder von unserer Seite.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich war Flo.
Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich war Jin. I think it's time to blow
this scene. Get everybody in the stuff together. Ciao for now. Ich war Oliver. 2-1, let's jam.
Oh wow, ich bin stand jetzt noch immer Jasmin.
Ich wünsche euch viel Spaß.